SWR 2 aktuell.
Mit Jenny Bayen. Guten Tag. Die Schweizer Nationalbank muss die angeschlagene Credit Suisse mit einer Milliardenspritze unterstützen. Wie das überhaupt passieren konnte und was das jetzt für die Finanzmärkte und Bankenwelt heißt, das besprechen wir gleich. Israels Ministerpräsident Netanjahu ist gerade zu Besuch bei Kanzler Scholz in Berlin. Und wegen der anhaltenden Proteste um die Justizreform zu Hause ist das für beide Seiten kein einfacher Besuch. Wir besprechen, wie viel Kritik die deutsch-israelische Freundschaft verträgt. Und die EU-Kommission will gegenüber USA und China wirtschaftlich aufrüsten. Was sie dazu in ihrer heutigen Sondersitzung plant, erklärt uns unser Brüssel-Korrespondent. Das und mehr gibt es hier in der nächsten halben Stunde. Schön, dass Sie dabei sind. Zwei US-Banken sind vergangene Woche zusammengebrochen. Der US-Präsident musste vor die Presse treten und beteuern, dass das amerikanische Bankensystem sicher sei. Genauso wie die Einlagen aller US-Amerikanerinnen und Amerikaner. Gestern kam die nächste Schreckensmeldung aus der Bankenwelt. Die Schweizer Bank Credit Suisse ist heftig ins Straucheln geraten. Einzelheiten von unserer Schweiz-Korrespondentin Katrin Hondel.
Bis zu 50 Milliarden Franken will sich die angeschlagene Credit Suisse von der Schweizer Nationalbank SNB leihen. Das seien, so teilte die Credit Suisse am frühen Morgen mit, entschlossene Maßnahmen zur vorsorglichen Stärkung ihrer Liquidität. Damit ist die Credit Suisse die erste systemrelevante Bank seit der Finanzkrise, die staatliche Hilfe erhält. Die SNB hatte zuvor signalisiert, dass sie im Bedarfsfall aushelfen werde und gleichzeitig betont, die Credit Suisse erfülle die an systemrelevante Banken gestellten Anforderungen bezüglich Kapital und Liquidität. Es war eine Reaktion auf den dramatischen Kursverfall der Credit Suisse Aktien, die am Mittwoch um zeitweise bis zu 30% an Wert verloren hatten. Credit Suisse-Chef Ulrich Körner dankte der SNB und der Schweizer Finanzmarktaufsicht FINMA für die Unterstützung. Nach vielen Skandalen und Verlusten befindet sich die Credit Suisse in einer teuren und umfassenden Umstrukturierung. Ziel ist eine Bank, die nicht mehr auf das riskante Investmentbanking, sondern vor allem auf das Geschäft mit reichen Privatkunden setzt. Gerade dafür aber ist Vertrauen eine entscheidende Voraussetzung. Im vergangenen Jahr hatten CS-Kunden 123 Milliarden Franken von ihren Bankkonten abgezogen.
Schweiz-Korrespondentin Katrin Hondel. Und über das Thema habe ich kurz vor der Sendung mit Professor Hans-Peter Burghof von der Universität Hohenheim gesprochen. Er ist dort unter anderem Geschäftsführer für die Stiftung Kreditwirtschaft. Herr Burghof, es heißt, die Fälle in den USA und der Schweiz haben wenig miteinander zu tun und man könne dadurch auch nicht auf einen Zusammenbruch weiterer Banken weltweit schließen. Sehen Sie das auch so?
Das sehe ich auch so. Gerade in Deutschland geht es dem Bankensystem relativ gut. Sogar die großen Banken, die in der Vergangenheit nicht unerheblich Probleme gehabt haben, zeigen jetzt solide, vernünftige Ergebnisse. Aber dennoch zeigen uns die Fälle eine bestimmte Verwundbarkeit durch die gestiegenen Zinsen. Wir haben halt die Zentralbanken, die sehr spät auf die Inflation reagiert haben und deswegen jetzt die Zinsen sehr rasch erhöhen müssen. Und das belastet das Bankensystem. Das heißt, wir werden jetzt ein, zwei Jahre haben, wo einfach schlechte Nachrichten nicht gut zu verkraften sind und dann auch solche Krisen punktuell auslösen können.
Wenn Sie sagen, schlecht zu verkraften, rechnen Sie mit noch mehr Bankenpleiten?
Nein, ich rechne im Moment nicht mit mehr Bankenpleiten. Ich weiß halt nur, dass es ganz gut wäre, wenn wir nicht zu viele negative Nachrichten bekommen, weil die Märkte eben darauf empfindlicher reagieren als in der Vergangenheit. Unter den Verhältnissen vor zwei, drei Jahren wären wahrscheinlich die Probleme der Credit Suisse ohne eine solche Bedrohungssituation lösbar gewesen. Sie löst ihre Probleme sehr spät und damit gerät sie in eine Phase, wo das nicht gut möglich ist.
Die Credit Suisse bekommt jetzt 50 Milliarden Franken oder umgerechnet knapp 51 Milliarden Euro als Zuschuss von der Schweizer Nationalbank. Das klingt jetzt für eine Bank gar nicht so viel. Ist dieser Zuschuss vor allem psychologischer Natur?
Nein, das ist, glaube ich, mehr. Man darf nicht vergessen, die Credit Suisse ist nicht mehr so groß wie in der Vergangenheit. Es geht nämlich nicht mehr um eine Bank, die Billionen Assets hat, sondern die hat etwas über 500 Milliarden Assets. Und das sind 50 Milliarden Refinanzierung schon mal eine ganze Menge. Also ich sehe das durchaus als einen substanziellen Schritt an, um der Bank die Liquidität zu verschaffen, die sie braucht.
Die letzte große weltweite Finanzkrise war 2007, 2008. Danach wurde rechtlich auch in Deutschland einiges nachgebessert. Zum Beispiel müssen Banken sich mit deutlich höheren Kapitalpolstern als früher gegen Kreditausfälle wappnen. Und es gibt gesetzliche und freiwillige Einlagensicherungen für die Kundeneinlagen. Reichen diese Maßnahmen immer noch aus oder ist es vielleicht wieder Zeit für weitere Nachbesserungen?
Diese Maßnahmen sind sehr hilfreich. Also vor allem der Zuwachs am Eigenkapital, das stabilisiert die Banken, macht sie auch vor allem risikoaverser. Das heißt, die gehen nicht so starke Risiken ein, einfach weil die Eigentümer mehr zu verlieren haben. Aber solche Bankenkrisen werden wir nie ganz ausschließen können. Das liegt ein bisschen in der Natur der Banken. Banken versorgen die Wirtschaft mit Liquidität, aber Banken können nicht bestehen, wenn alle ihre Liquidität von den Banken gleichzeitig zurückfordern. Und deswegen brauchen wir eine handlungsfähige Bankenaufsicht, eine Bankenaufsicht, die in solchen Krisensituationen für Vertrauen sorgt. Das hat in dieser sich anbahnenden Krise, die wir im Moment haben, bisher gut geklappt. Die FED hat schnell reagiert. Die Schweizer Nationalbank, wohl auf Anregung ihrer Freunde im In- und Ausland, dann am Ende auch. Also bisher reagieren die Bankenaufsichten sehr professionell und überzeugend. Man hofft natürlich darauf, dass das so bleibt.
Wie ist die deutsche Bankenaufsicht aufgestellt? Wie schätzen Sie das ein?
Die ist im Umbau. Sie hat einen neuen Chef, der sehr dynamisch an die Sache rangeht. Man ist immer noch viel zu bürokratisch, man ist viel zu viel im Klein-Klein verhaftet. Aber man sieht da Fortschritte und ich denke, dass die deutsche Bankenaufsicht auch ähnlich gut reagieren wird, sollten wir einen solchen Fall in Deutschland bekommen. Ich sehe den aber im Moment nicht. Es kann durchaus sein, dass irgendeine kleinere Bank mal in Probleme gerät, aber da haben wir auch unsere Sicherungssysteme, die das relativ gut auffangen können.
Einer der Gründe für die Probleme bei der Credit Suisse ist ja, dass ein saudischer Großaktionär gestern gesagt hat, er würde der Bank kein Geld mehr zur Verfügung stellen. Sind also solche Großaktionäre vielleicht auch ein Risiko, das man künftig als Bank versuchen sollte zu vermeiden, wenn sie für so einen Umsturz sorgen können?
Also generell gilt, das haben wir vor allem bei der Silicon Valley Bank gesehen, dass man seine Refinanzierung auf viele Schultern setzen sollte und nicht in Abhängigkeit von einigen wenigen Entscheidern kommen sollte. Hier ist aber ein bisschen spezieller gewesen. Der hat halt gesagt, wir unterstützen die Bank, aber eben nur bis zum bestimmten Prozentanteil der Aktien. Mehr wollen wir nicht besitzen. Dafür gibt es aufsichtsrechtliche Gründe in meinem Land. Nun kenne ich das saudische Bankaufsichtsrecht natürlich nicht, aber ich würde ihm das mal so abnehmen. Das war eher so eine Art Signal. Pass mal auf, denk mal über die Bank nach. Die ist die ganze Zeit in der Krise. Wie sicher ist die unter den aktuellen Bedingungen? Und das ist das, was ich sage. Wir haben eine Phase erhöhter Verwundbarkeit, in der eben sowas dann schiefgehen kann.
Ab wann ist es eigentlich sinnvoll, eine Bank nicht mehr zu retten? Oder sollte eine Bank möglichst immer gerettet werden? Und wenn es nur aus psychologischen Gründen ist, um die Finanzmärkte weltweit und auch die eigene Bevölkerung zu beruhigen?
Also, wir haben eigentlich eine Vereinbarung in Europa, dass Banken, die wirklich pleite sind, wo es nicht nur um Liquiditätsprobleme gibt, die vorübergehend sind, dass solche Banken abgewickelt werden sollen. Weil wir leben ja immer noch in einer Marktwirtschaft und in der Marktwirtschaft sollte man so etwas nicht am Markt halten. Das ist nur ein sehr teurer Prozess. Man muss sich überlegen, wie man den organisiert. Ob man die Bank einfach schließt und alle nach Hause schickt und sagt, tut mir leid, wir können nicht mehr zahlen. Das haben wir mit Lehman Brothers damals gemacht. Ja, habe dann immer gesagt, die haben wir ungespitzt in den Boden gerammt. Unsere Erfahrung war, das machen wir so nie wieder. Deswegen muss man wahrscheinlich eine Bank eine Weile stützen, einfach um sie dann in so einer Situation geregelt abwickeln zu lassen. Ob die Schweizer Credit Suisse tatsächlich eine solche Bank ist, die abgewickelt werden muss, da habe ich meine Zweifel. Die hat auch durchaus ein substanzielles Geschäft, hat auch ein Sanierungskonzept, das wohl weitestgehend akzeptiert ist. Aber diese Entscheidung muss dann irgendwann mal getroffen werden.
Sagt Professor Hans-Peter Burkhoff von der Universität Hohenheim. Und auf die Reaktionen der Finanzmärkte zur Bankenkrise schauen wir hier am Ende der Sendung in etwa 15 Minuten in unserem Börsen- und Wirtschaftsgespräch. Wenn deutsche Politikerinnen und Politiker in den letzten Tagen und Wochen über Israel gesprochen haben, hieß es unisono, man schaue mit großer Sorge auf das Land. Grund sind die dortigen Regierungspläne für eine Justizreform. Kritiker fürchten, dass dadurch wichtige Teile der Demokratie abgeschafft werden und hunderttausende Menschen gehen täglich gegen die Reform auf die Straße. Und auch die deutsche Regierung sieht die israelische Justizreform kritisch. Und das wird sicherlich auch heute Thema sein beim Besuch von Israels Ministerpräsident Netanyahu in Berlin bei Kanzler Scholz. Im Moment laufen die Gespräche hinter verschlossenen Türen noch. Darüber spreche ich jetzt mit unserem Hauptstadtkorrespondenten Georg Schwarte. Herr Schwarte, wie ist denn jetzt die offizielle Haltung der Bundesregierung zur Situation in Israel?
Naja, wenn wir die Stimmen der Bundesregierung zusammentragen, dann gibt es eine und die ist geprägt vom großen Wort Sorge über das, was da passiert. Die Justizreform, die ja de facto die Gewaltenteilung in Israel aushebeln würde. Man beobachtet mit Sorge, was die ultraorthodoxe, in Teilen rechtsextreme Regierung von Netanyahu da macht. Ein paar Stimmen. Der Justizminister Marco Buschmann, er war neulich in Israel, hat sehr offen gesagt, bei aller Freundschaft, hier gibt es eine Differenz. Man habe gemeinsame Werte und die beide Staaten verbinden. Und dazu gehört der Schutz rechtsstaatlicher Prinzipien. Prinzipien wie die Unabhängigkeit der Justiz. Das hat danach dann die deutsche Außenministerin hier bei dem Besuch des israelischen Amtskollegen wiederholt. Gerade gestern der Bundespräsident in Estland zu Besuch, gefragt nach dem Netanjahu-Besuch. Er hat gesagt, es wäre ja nicht ehrlich, wenn wir nicht über alles sprechen, was uns hier in Deutschland Sorgen bereitet. Man darf davon ausgehen, dass Frank-Walter Steinmeier, der Netanjahu am Nachmittag treffen wird im Schloss Bellevue, das offen ansprechen wird.
Die Beziehung zu Israel ist ja keine einfache mit der deutschen Vergangenheit. Wie viel auch durchaus berechtigte Kritik verträgt denn diese deutsch-israelische Freundschaft?
Es ist eine lange Freundschaft. Es ist eine gewachsene und eine sehr feste Freundschaft. Und das ist das, worauf jetzt viele setzen, dass diese Freundschaft auch aushält, dass man Dinge offen anspricht. Ich habe den Bundespräsidenten zitiert. Und ein weiterer, der das heute gesagt hat, ist beispielsweise Volker Beck. Das ist der Vorsitzende der Deutsch-Israelischen Gesellschaft. Er hat nochmal sehr offen auch in Richtung Kanzler gesagt, man muss Herrn Netanjahu deutlich machen, dass er den Interessen des Landes schadet und dass das nicht einfach vorbei gehen wird. Der Zentralrat der Juden hat sich sehr besorgt geäußert über das, was in Israel passiert. Das sind gewichtige Stimmen. Nichtsdestotrotz, für den Kanzler wird das ein schmaler Grat werden, diese Pressekonferenz. Und die große Frage, die alle hier in Berlin sich stellen, wird Olaf Scholz dieses Thema von sich aus ansprechen oder wird er warten, dass er gefragt wird oder gar nicht darüber reden wollen? Michael Roth, das ist der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, der ist genau das heute Morgen auch gefragt worden und auch mit der Kritik konfrontiert werden, warum man Netanjahu überhaupt zu diesem Zeitpunkt empfängt. Und Michael Roth sagte dann das.
Wir erweisen ja nicht einem Ministerpräsidenten die Referenz, sondern wir bekennen uns ganz klar zur Sicherheit Israels. Das ist Teil unserer Staatsräson. Und in den vergangenen Monaten ist die Sicherheit Israels massiv bedroht.
Sagt Michael Roth, und er sagte dann noch, es sei ja besser, miteinander als übereinander zu reden, gerade in einer so bedrängenden Zeit für Israel.
Gibt es denn von deutscher Seite Versuche zu vermitteln zwischen den Demonstranten und der israelischen Regierung?
Naja, es gab Appelle. Es gab den Bundespräsidenten, der beispielsweise auf einen Kompromissvorschlag eingegangen ist, den der israelische Präsident, ein guter Freund übrigens von Frank-Walter Steinmeier, der Präsident Herzog, gerade gestern vorgelegt hat, der ja versuchte, diese Justizreformen sozusagen zu entschärfen. Allerdings hat die Regierung Netanjahu umgehend darauf reagiert, hat diesen Kompromissvorschlag abgelehnt. Aber man setzt möglicherweise tatsächlich auf den gemeinsamen Druck von außen. Und Druck von außen heißt übrigens, heute hier in Berlin konkret auch. Es wird Demonstrationen geben hier in der Stadt. Ich schaue aus dem Fenster. Der Regierungsbereich wird im Augenblick weiträumig abgesperrt. Bis zu 4000 Sicherheitskräfte sind im Einsatz. Das ist eine Größenordnung, die es sonst nur bei amerikanischen Präsidentenbesuchen hier in Berlin gibt. Man rechnet mit Demonstrationen. Einige sind angemeldet am Brandenburger Tor beispielsweise. Da geht man von rund 1000 Teilnehmern aus.
Sagt Hauptstadtkorrespondent Georg Schwarte über den Besuch von Israels Ministerpräsident Netanjahu in Berlin. Und wir haben die schwierige Lage von Israel und seinen Nachbarn im Nahen Osten gerade schon ganz kurz angerissen, aber wir wollen uns das Ganze jetzt nochmal in Ruhe genauer ansehen. Unsere Korrespondentin für die Region, Anna Osius, mit den Einzelheiten.
Die Nachricht war eine politische Sensation. Die beiden mächtigen Rivalen der Region, Saudi-Arabien und Iran, wollen wieder diplomatische Beziehungen aufnehmen. Für die USA und Israel ein Schock.
In Washington ist man überrascht und besorgt, wie es um die Macht der USA in der Welt noch bestellt ist.
So Ex-US-Diplomatin Hillary Mann-Leverett im arabischen Nachrichtensender Al Jazeera.
Berichten zufolge hat Netanjahu die Biden-Regierung sogar offen kritisiert, dass dieser Deal nur aufgrund von Bidens Schwäche im Nahen Osten möglich war.
Hat die US-Diplomatie im Nahen Osten versagt? Nur wenige Stunden zuvor hatte Israels Ministerpräsident Netanjahu noch betont, wie sehr er auf eine Normalisierung der Beziehungen zu Saudi-Arabien hoffe. Doch danach sieht es nun offenbar nicht mehr aus. Gleich mehrere Reisen der israelischen Regierung Richtung Golf wurden abgesagt. Keine guten Signale für Israel vom Golf. Droht Tel Aviv die regionale Isolation? Die israelische Opposition ist über den neuesten saudi-iranischen Deal empört. Netanjahu habe die Kontrolle über seine Außenpolitik verloren, schreibt Yair Lapid in sozialen Netzwerken. Es sei
ein komplettes Versagen, der Kollaps unserer regionalen Verteidigungsmauern, die wir gegen den Iran gebaut haben.
Eigentlich hatte sich Israel vorgenommen, in deutlich besserem Kontakt zu seinen Nachbarn zu stehen, mit dem Ziel, eine anti-iranische Koalition in der Region zu schmieden. Unter Vermittlung der USA kam es zur Aufnahme von diplomatischen Beziehungen mit den Emiraten und Bahrain, mit der Absicht auf Ausweitung. Doch die Saudis zieren sich. Zwar wurde im Rahmen des Biden-Besuchs in Riad im vergangenen Jahr der Luftraum für israelische Flugzeuge geöffnet, aber mehr scheint momentan nicht drin zu sein. Der saudische Außenminister betonte vor wenigen Wochen:
Eine wahre Normalisierung der Beziehungen wird es nur geben, wenn die Palästinenser einen eigenen Staat bekommen. Das hat Priorität.
Wenn der iranisch-saudische Deal tatsächlich umgesetzt wird, verbünden sich bisherige Rivalen in der Region und das ausgerechnet durch Vermittlung Chinas.
Die Chinesen sind jetzt eine unentbehrliche Macht im Nahen Osten, nicht mehr die USA. Das ist Fakt nach diesem Deal. China hat das Geld, die Diplomatie, den größten Erfolg. Damit ist China der neue große Player.
Das chinesische Interesse dahinter, wirtschaftliche Beziehungen sowohl zu den Saudis als auch zum Iran. Vor allem aber das Signal an die Weltgemeinschaft, wer die neuen Führer der Weltordnung sind. Nicht mehr der Westen, sondern China und auch sein enger Partner Russland. Dass sich die Saudis, historisch eng verbündet mit den USA, China zuwandten, habe Gründe, so Politologe Ibrahim Freihart.
Saudi-Arabien ist seit Jahren frustriert von der Biden-Regierung und sucht sich deshalb neue Allianzen Richtung Osten.
Der mögliche Frieden zwischen den verfeindeten regionalen Großmächten Saudi-Arabien und Iran könnte sich auf die gesamte Region auswirken. Hoffnung auf ein Ende des Konflikts im Jemen, des Kriegs in Syrien, der Krise im Libanon, der Instabilität im Irak. Großer Verlierer des Deals, so sagen viele Beobachter, Israel.
Sagt Korrespondentin Anna Osius. Es ist 12.21 Uhr. In Brüssel ist heute Sondersitzung der EU-Kommission. Es geht zum einen um eine Antwort der Europäer auf das amerikanische milliardenschwere Investitionsprogramm, zum anderen um den Versuch, die massive Abhängigkeit der EU von chinesischen Rohstoffen abzubauen. Außerdem beraten gerade die EU-Umweltminister über strengere CO2-Grenzen für die Industrie. Und darüber spreche ich mit unserem Brüssel-Korrespondenten Stefan Überbach. Herr Überbach, das US-amerikanische Investitionsprogramm, das sorgt bei der EU ja schon länger für schlechte Laune. Was genau will die EU-Kommission dem denn jetzt entgegensetzen?
Die Kommission möchte gegensteuern, indem zum Beispiel bis zum Jahr 2030 40% von besonders wichtigen, grünen, nachhaltigen Produkten in Europa hergestellt werden. Da reden wir über Wärmepumpen, über Windräder, über Batterien, solche Dinge, Solarzellen. Und da möchte die Kommission den Mitgliedsländern sehr weitreichende Möglichkeiten an die Hand geben, eigene Unternehmen zu fördern und mit staatlichen Hilfen private Investoren anzulocken.
Vor allem Frankreich hat ja mit diesem neuen Netto-Null-Industriegesetz ein Problem und hätte gerne, dass auch Atomkraft als saubere Energie gilt. Wird sich Frankreich damit heute durchsetzen können? Was meinen Sie?
Nach allem, was man hört, ist das so. Teilweise zumindest. Die Kommission stuft wohl die Kernkraft unter bestimmten Voraussetzungen als förderungswürdig ein, mit der Einschränkung versehen, dass es sich dabei um Mini-Reaktoren handelt, die im Moment eher noch in einem Entwicklungsstadium sich befinden. Aber das wird natürlich noch für Diskussionsstoff sorgen in den Mitgliedstaaten, ganz klar. Es gibt ja zum Beispiel in Österreich große Vorbehalte gegen die Atomenergie, in Deutschland auch. Und die Umweltschutzorganisationen, die sehen das Ganze sowieso sehr, sehr kritisch, zumal der Vorschlag der EU-Kommission auch vorsieht, die Genehmigungsverfahren für nachhaltige Technologien, für grüne Projekte, als die dann solche Mini-Reaktoren auch gelten würden, zu beschleunigen, diese Genehmigungsverfahren abzukürzen. Das würde dann unter dem Strich auch bedeuten, dass die Umweltprüfungen sehr viel schneller gehen und womöglich dann nicht mehr ganz so konsequent durchgeführt werden, wie das bisher der Fall ist.
Wie steht denn die Bundesregierung zu dem Gesetz?
Die sieht die Pläne eher positiv. Das Ganze ist ja auch eine Lehre aus der Corona-Pandemie und aus dem Krieg in der Ukraine, wo die Europäische Union ja sozusagen auf die harte Tour gezeigt bekommen hat, wie abhängig sie von Lieferanten ist, auf die man sich nicht immer hundertprozentig verlassen kann, um es mal vorsichtig zu formulieren. Das alles wird auch in Berlin mit großer Sorge gesehen, wie zum Beispiel China den Markt beherrscht, wie groß auch die Abhängigkeit von Russland war. Mit Blick auf China geht es um Rohstoffe, um seltene Erden, auch um Lithium zum Beispiel. Und da schlägt jetzt die von der Leyen-Kommission mehr eigenen Bergbau in Europa vor, aber auch mehr Recycling, mehr Wiederverwertung, mehr Einsparen von solchen wichtigen Vorprodukten. Europa, das ist die Botschaft, soll unter dem Strich in der Lage sein, sich selber versorgen zu können. Und das ist ein Ziel, das natürlich auch Deutschland unterstützt.
Parallel läuft jetzt auch das Treffen der Umweltminister. Bei denen geht es unter anderem um strengere CO2-Grenzen für die Industrie. Was genau ist denn da geplant und wie viel Streit wird es da geben?
Also da geht es um die Frage, welche Klimaschutzvorgaben es für die Industrie künftig geben soll, wie viel CO2 oder wie viel Methan die Unternehmen demnächst noch in die Luft blasen dürfen. Das ist besonders interessant für energieintensive Branchen wie zum Beispiel die Chemie, wie die Aluminiumherstellung, Papiermüll, Zementhersteller, solche Betriebe. Und Methan ist deshalb von Interesse, weil es auch um große landwirtschaftliche Betriebe geht in dieser Regelung, über die gerade diskutiert wird. Ich denke, da wird es heute nicht viel mehr als eine grundsätzliche Übereinkunft geben. Ja, das ist wichtig und wir wollen auf jeden Fall die Emissionsziele mindern. Aber im Detail ist da noch sehr, sehr viel zu sprechen. Interessant ist, was heute bei den Umweltministern nicht auf der Tagesordnung steht. Das ist nämlich das Aus für den Verbrennungsmotor, das eigentlich schon längst hätte entschieden werden sollen. Aber der Einspruch der FDP hält Europa an dieser Stelle auf. Und wir haben von einigen Umweltministern aus anderen europäischen Ländern gehört, es wird Zeit, dass sich Deutschland mit der Kommission in dieser Frage verständigt.
Sagt Brüssel-Korrespondent Stefan Überbach über das Treffen der EU-Umweltminister und die Sondersitzung der EU-Kommission. Beide Treffen laufen gerade und über die Ergebnisse halten wir Sie hier im Programm natürlich jederzeit auf dem Laufenden. Und wir kommen nochmal zurück auf das Thema vom Anfang der Sendung. Die Finanzprobleme der Schweizer Großbank Credit Suisse haben die Angst vor einer Bankenkrise geschürt und Panik an den Finanzmärkten ausgelöst. Anleger haben Aktien zahlreicher europäischer und amerikanischer Banken verkauft. Auch die Papiere der Deutschen Bank sind um 8% eingebrochen. Darüber spreche ich jetzt live mit Uwe Bettendorf aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Herr Bettendorf, hat sich die Lage an den Finanzmärkten denn heute wieder so ein bisschen beruhigt?
Ja, die Zeichen stehen heute zumindest mal auf Durchatmen. Der DAX, der gestern noch mit einem Minus von 3,3% geschlossen hat, hat zu Handelsbeginn um 1,5% zugelegt und damit zumindest einen Teil der Verluste wieder wettgemacht. Entscheidend dafür war das Rettungspaket der Schweizer Zentralbank, die ihre Bereitschaft signalisiert hat, die angeschlagene Credit Suisse mit bis zu 50 Milliarden Franken zu stützen. Darauf hatten offenbar nicht nur andere Banken, sondern zumindest auch eine Regierung gedrängt, um das System zu stabilisieren. Professor Burkhoff hat das vorhin im Gespräch ja ebenfalls angedeutet. Aber das ist ein starkes und ganz wichtiges Signal, das an den Märkten angekommen ist. Aber die Sorgen um den Bankensektor sind damit noch nicht verflogen, auch wenn die Credit Suisse insofern ein Sonderfall ist, weil sie seit Jahren mit Problemen zu kämpfen hat.
Die jüngsten Turbulenzen dürften auch die Währungshüter der Europäischen Zentralbank alarmieren, die heute ja zu ihrer Zinssitzung zusammengekommen sind. Was ist davon zu erwarten?
Also eigentlich war das Drehbuch ja schon geschrieben. Der Leitzins wird um 0,5% angehoben, um die hohe Inflation einzudämmen. Jetzt aber steckt die EZB in einer Zwickmühle. Steigende Zinsen können Banken in Schwierigkeiten bringen, wenn sie sich nicht dagegen abgesichert haben. Das war das Problem, das letztlich zu der Pleite der amerikanischen Silicon Valley Bank geführt hat. Wenn jetzt aber die EZB von ihrem Kurs abrückt und einen kleineren Zinsschritt ankündigt, dann könnte das möglicherweise Zweifel wecken, ob das europäische Bankensystem wirklich so sicher ist, wie immer behauptet. Das ist für die EZB jetzt ein Dilemma, keine Frage.
Was glauben Sie, wird die EZB dennoch an der geplanten Zinserhöhung festhalten?
Also das ist jetzt ein bisschen so wie die beliebte Frage, 2 Minuten vor dem Anpfiff, wie das Fußballspiel ausgeht. Es gibt Experten, die damit rechnen, dass die EZB jetzt erstmal abwartet, wie sich die Dinge entwickeln und deshalb einen kleineren Zinsschritt verkünden wird. Andere wiederum gehen davon aus, dass die EZB trotz der Turbulenzen an dem geplanten großen Zinsschritt festhalten wird, weil die Inflation eben weiter sehr hoch ist. Ich halte das letzte Szenario für wahrscheinlicher, aber genau wissen wir es dann erst gegen 14.15 Uhr, wenn die Zentralbank ihre Entscheidung verkünden wird.
Jetzt ist natürlich noch der Blick auf den Aktienmarkt interessant, denn genau da gab es ja wegen dieser Banken Pleiten und wegen der Schieflagen viel Turbulenzen. Ist der DAX denn weiterhin auf Erholungskurs? Wie sieht's da aus?
Also der DAX hat inzwischen einen Großteil der anfänglichen Gewinne wieder abgegeben. Das ist ein Beleg dafür, dass die Nervosität weiter groß ist. Die Anleger sind natürlich beunruhigt angesichts der Turbulenzen der vergangenen Tage. Das löst sich nicht einfach so in Luft auf, nur weil jetzt ein Rettungspaket für die Credit Suisse beschlossen wurde. Damit ist ja nicht ausgeschlossen, dass auch andere Banken in Schwierigkeiten geraten könnten. Im Augenblick steht der DAX bei etwa 14.800 Punkten und damit nur noch 0,4% im Plus. Commerzbank-Aktien ein bisschen auf Erholungskurs, die liegen heute um rund 3% zu, Papiere der Deutschen Bank nur um 0,5%. Also die Lage für die Banken bleibt weiter angespannt an den Finanzmärkten.
Sagt Uwe Bettendorf aus der SWR-Wirtschaftsredaktion.